So, hallo und herzlich willkommen zu So wollen wir leben. Ich bin Janka Brütting. Neben mir sitzt Herr Werner Notz. Hallo, Herr Notz.
Guten Tag, Herr Brütting.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier eingeschaltet haben und uns heute lauschen. Wir nehmen heute die erste Folge auf oder Serie von So wollen wir leben. Herr Notz, Sie haben die Serie ins Leben gerufen. Was hat Sie dazu bewegt?
Der Zeitpunkt. Ich glaube, dass die Bürger nicht bei unseres Landes, sondern auf der ganzen Welt danach suchen, wie man aus diesen in die Sackgasse geratenen Staats- und Rechtsordnungen kommen kann. Dass etwas nicht mehr stimmt, hinten und vorne nicht mehr stimmt, das ist ja vielen bewusst, aber wie soll man herauskommen? Das heißt also auch die richtigen Antworten dafür, für dieses unbestimmte Gefühl, so geht nicht weiter.
Genau, jetzt muss ich noch mal ganz kurz reingrätschen. Wir haben natürlich noch gar nicht genannt, um was geht es in der Sendung. Aber das haben Sie jetzt schon zum Teil beantwortet. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz sagen, was erwartet die Zuschauer denn in den Serien So wollen wir leben?
Wir gehen von dem, was die Menschen erwarten, aus, wie sie ihre Leben gestalten können. Und dazu ist untrennbar die Frage nach einer zeitgemäßen Staats- und Rechtsordnung verbunden.
Heißt das, immer wenn ich mein Leben gestalten möchte, ende ich am Ende, also auf der Suche bei einer Staats- und Rechtsordnung?
Gut oder übel. Denn ja. Sie sehen ja, wenn Sie in der Früh aufstehen, Ihren Lichtschalter betätigen, geht es, wo kommt der Strom her? Ist es Ökostrom oder ist es anderer Strom? Wenn Sie zu einer Demonstration gehen, man sieht jetzt nur aktuell nach Belarus oder Weißrussland, merken Sie ja, dass es nicht ganz unwichtig ist, in welcher Staats- und Rechtsordnung Sie leben. Wenn Sie hier sich mit Bürokraten herumärgern müssen, wenn Sie zum Beispiel als Hartz-IV-Empfänger entwürdigende Fragen gestellt bekommen oder aus Ihren Wohnungen vertrieben werden, dann ist das ja auch eine Frage der Staats- und Rechtsordnung. Wenn Sie als Unternehmer schikaniert werden von den Bürokraten mit unsinnigen Auflagen, die alle nur hämmern und niemand hat was davon. Und wenn der Staat reiner Selbstzweck ist, wie wir es hier haben und in vielen Ländern, dann ist es auch wieder eine Frage der Staats- und Rechtsordnung.
Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir eigentlich unserem Staat, in dem wir leben, gar nicht entkommen. Also so ein Einsiedler-Dasein ist ja grundsätzlich auch sehr schwer.
Oder das ist sehr schwer, da haben Sie völlig recht. Der Mensch ist ja auf Gesellschaft ausgerichtet. Da hängt ja auch meine fundamentale Kritik zusammen, dass man in Zeit Corona die Gesellschaft zerstören will, weil die Leute nur noch Abstand voneinander halten sollen dann. Das ist menschenwidrig. In 2 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte hat es das nicht gegeben. Und dazu gehört natürlich, dass jeder irgendwie in Kommunikation, dazu gehört auch der Staat als Gemeinschaftsorgan für die Aufgaben, die der Einzelne nicht lösen kann. Das heißt aber gleichzeitig, und da geht natürlich die fundamentale Kritik an, dass ein Staat nie ein Selbstzweck sein darf. Und die heutigen Staaten führen sich als Organe des Selbstzweckes auf. Es geht nicht darum, dass Ausgangspunkt allein die Menschen, die Bürger und ihre Bedürfnisse sind, sondern es geht nur darum, wie wir als Staat uns bequem einrichten dann, wie wir unsere Objekte, die Bürger, drangsalieren können, letztendlich schikanieren können mit Bürokratie. Es geht nur das, was einem selbst gefällt als Staat, aber nicht, was den Menschen wichtig ist. Und das passt nicht mehr in die heutige Zeit.
Herr Notz, wir haben uns ja kennengelernt und ich habe von Ihnen erfahren, Sie haben von klein auf sich schon mit, also vor allem mit der deutschen Staats- und Rechtsordnung auseinandergesetzt.
Das ist richtig. Ich habe also schon mit 10 Jahren habe ich mein erstes BGB gewollt. Und dort drinnen gleich mal notwendige Änderungen vorgenommen, weil es schien mir damals schon, wohlgemerkt als 10-Jähriger, schien es mir unerträglich zu sein, dass man da noch vom Reich spricht. Da war noch überall das Deutsche Reich verankert. Und irgendwie hat man das eingedrückt. Ich war da schon ein sehr frühreifes Früchtchen sozusagen, wenn es um die Politik ging. Das war mir schon immer extrem wichtig. Ich habe auch da schon die Zeitungen, Börsenzeitungen gelesen. Dann, das war mir von Anfang an das Wichtigste und war immer darauf ausgerichtet, dass ich um Politik zu kümmern. Und vor allen Dingen nicht mit den bestehenden Verhältnissen, sondern eben, wie man etwas anders zeitgemäß eingeht, aber zeitgemäß ist mir damals noch nicht eingefallen, gestalten kann, so wie es einfach den Menschen entspricht. Das ist ein, irgendwie ein Urdrang von mir.
Also Sie hatten sehr früh schon sehr spannende Hobbys.
Ja, ich habe also gesehen, ich habe ein Lexika, wir haben mit dem Alter schon mit 6 Jahren schon Lexika wollen, dann habe ich nochmal die Querverweise gelesen, dann endet man sich irgendwann gestrippt natürlich dann, wenn man bei jedem Eintrag die nächste Querverweise liest dann, aber das war mir einfach, weil wir ein großes Wissen haben und die Welt zu verstehen. Und da sind wir eigentlich bei dem nächsten Thema gekommen, dass ich eben sage, wir müssen aus dem Zeitalter der bloßen Vernunft, der reinen Ratio, so wie es heutzutage gehandhabt wird, in das Zeitalter des Verstehens, des Verstandes kommen. Und das ist die Einheit von Ratio, Vernunft und Gefühl dann. Denn rein logisch-rationell ist so ziemlich, kann ich alles begründen dann. Ich kann begründen, hier, die stören einfach dann weg mit diesen Leuten dann. So, nehmen wir die Türkei mit den Armeniern. Ich kann sagen, Volk ohne Raum, weg damit. Also die ganze Erbrechen des 20. Jahrhunderts, die kann ich rein logisch, kann man die irgendwie erklären dann. Also das hat nichts mit Menschsein zu tun. In dem Augenblick, wo ich eben die menschliche Emotionalität einbringe, dann geht das alles nicht mehr so. Dann ist dieser Rationalität natürliche Schranken gesetzt. Und das ist eben wichtig. Und daran mangelt es heutzutage. Die Planer, man sieht jetzt im Umgang mit der ganzen Corona-Problematik, da wird nur alles durchgeplant, was rational furchtbar schön alles klingt. Aber es gibt Menschen, die damit konfrontiert, belastet werden. Ich kann natürlich sagen, wir sperren alle Theater zu, wir machen keine Kultur mehr. Ist logisch, klingt das wunderbar. Die sind da zu viel auch in einem Haufen in den Theatern und in den Opern dann. Also sperren wir zu. Also das ist gegen das Menschsein gerichtet. Der Mensch braucht Kultur. Der Mensch ohne Kultur ist nicht denkbar. Und das interessiert niemand. Der Mensch braucht auch Rummelplätze. Der braucht auch Schausteller, so etwas dann. Interessiert auch nicht. Weil rational sind alles irgendwie gefährliche Plätze dann. So kann man nicht Politik machen. Das ist gegen den Menschen gerichtet.
Genau. Wir sind jetzt bei der Serie So wollen wir leben. Das heißt also, unsere Zuschauer und auch uns in den Gesprächen erwartet, dass sie sich schon länger, also von klein auf, aber dann auch in ihrer beruflichen Karriere mit Staats- und Rechtsordnung auseinandergesetzt haben. Ziel der Sendung ist, dass wir zum Teil die Staats- und Rechtsordnung auseinandernehmen, gemeinsam. Also Sie erklären vieles und sagen Ihre eigenen, also nennen Ihre eigenen Ideen.
Die Antworten darauf. Und zwar durchaus aus den Lebensbereichen der Menschen auch heraus. Nicht nur Theorie, ohne Theorie geht es natürlich nicht ganz. Aber auch aus den praktischen Lebensbereichen der Menschen. Schauen wir uns das Problem der Wohnungsnot, der Verdrängung von Mietern an. Schauen wir uns an die Schulproblematik. Was für viele Eltern ein ganz großes Problem ist. All diese Dinge nehmen wir heraus aus dem Leben und schauen dann, wie eine Rechtsordnung der Menschen, nicht der Bürokraten, aussehen muss dann. Und das ist das Wichtigste. Und ich habe mich in der Tat, was schon angesprochen haben, ich habe dort schon immer etwas andere Vorstellungen gehabt. Als ich in München das Praktikum in den 70er Jahren gemacht hatte, also Jurastudienpraktikum am Amtsgericht München, das ist für mich ein Aha-Erlebnis gewesen. Da erzählt so ein Amtsrichter mit einem schönen bayerischen Namen, erzählt dann also, wenn Sie Gerechtigkeit wollen, da haben Sie schon mit gar nichts zu suchen. Ich mache halt ein Urteil und seine Passgänger sind berufen. Da habe ich gewusst, so ein Rechtssystem taugt nichts. Es kommt darauf an, der Gerechtigkeit den Menschen zu dienen und nicht, dass ich rein funktional ein Urteil schreibe bloß dann. Aber so läuft vieles ab und da werden wir uns auch darüber sprechen. Das habe ich dann auch später bei der Prozessfinanzierung oft erlebt, dass man, wir haben uns am Ende sehr erfolgreich durchgesetzt, weil wir natürlich schon äußerst überlegen, wissenschaftlich auch im Tatsächlichen hervorgegangen sind, aber mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat, gerade in unserem größten Erfolg über diesen Leipziger Industriepalast, hat hier auch in Berlin ein Landgerichtsrichter gesagt am Anfang, was wollen Sie eigentlich mit Grundwasser? Dann ging es darum, dass das Grundwasser verschwiegen wurde, Grundwasserproblematik den Anlegern verschwiegen wurde. Was wollen eigentlich in Berlin schnell alle Häuser unter Wasser? Ist ein Blödsinn. Es gibt ein Grundwasser, hat damals zumindest ein Grundwasserproblem in München, in Berlin gegeben. Aber das kann ich so den Leuten nicht verschweigen, oder etwas dann. Mit solchen Schwierigkeiten man kämpfen müssen, aber da muss man langen Atem haben dann, und dann setzt man sich schon durch dann. Aber es wird den einzelnen Menschen, und das habe ich immer gesehen, extrem schwierig, wenn er hier nur das Objekt von allen möglichen Handel, ob nun von Konzernen oder Staatsorganen ist.
Und welches Ergebnis, Sie haben gesagt, das war Ihr größter Erfolg oder einer Ihrer größten Erfolge. Was haben Sie denn da für ein Ergebnis erzielt und für wie viele Bürger war das denn?
Na gut, es waren etwa 250 Anleger, die hatten also hier für ein Vorobjekt der damaligen Grundkreditbank, die dann später mit der Berliner Volksbank fusioniert ist, hatten die also gezeichnet. Das war der Industriepalast in Leipzig. Und es ist dann bei der Zeichnung verschwiegen worden, dass dieses Objekt ein Grundwasserproblem hat. Das heißt, dass das Grundwasser ständig im Keller stand, wenn man es nicht abpumpte. Und man hat sich, der Vorstand der Grundkreditbank hat sich vorsätzlich dagegen entschieden, die von Sachverständigen als notwendig empfundene oder bezeichnete weiße Wanne, also eine Betonwanne um das ganze Gebäude herum, zu bauen, die 2 Millionen Mark gekostet hätte, ohne Zweifel war das nicht wenig, und hat sich damit mit Pumpen zufrieden gegeben, dass nicht das Wasser im Eindringen man abpumpt, was jährlich eine Menge Geld kostet und nicht unbedingt den Wert des Gebäudes erhöht. Und wir haben das also dann ermittelt und durchgesetzt dann. Und diese Anleger, die mit uns den Vertrag geschlossen haben am Ende inklusive der Kosten 25 Millionen Euro bekommen. Das ist also unser größter Erfolg gewesen in der Prozessfinanzierung und da bin ich auch durchaus stolz drauf, denn zu der Zeit, das war Ende der 2008, 2009, zu der Zeit hat man ja die große Bankenrettung betrieben und gesagt, die Bank muss sich ändern seitens der Parteipolitiker. Und da sage ich dann, wir haben gehandelt und ich habe heute noch eine schöne Mappe, einen schönen Ordner mit den Dankbriefen von den Leuten, von den Bürgern, von den Klägern, dass sie damit auch zum Teil auch wieder neuen Lebenssinn gefunden haben, an die Gerechtigkeit wieder glauben. Und das sind Dinge, die dann schon ganz schön sind. Und da sagen wir auch ein bisschen stolz, blickt man da zurück dann.
Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall toll an. Zeigt uns auch, dass Sie Erfahrungen haben, wenn Sie sozusagen über unser Rechtssystem sprechen, nachdem Sie jahrelang darin gearbeitet haben. Und ich weiß eben auch aus privaten Gesprächen, dass Sie eben immer wieder kritisieren die große Ungerechtigkeit. Oder ich habe auch von Ihnen gehört, es gewinnt nicht unbedingt der, der Recht hat, sondern der, der die besseren Anwälte hat, den längeren Atem hat. Und
können Sie sogar bei ganz anderen Bereichen sehen, mit denen wir nicht zu tun haben, sehen Sie Asylverfahren an, das ist auch ein reines Glücksspiel. Wenn der Asylbewerber einen guten Anwalt hat, der ihm genau so vorbereitet, was er sagen muss, was die Richter gern hören, und was gerade der spezielle Richter vielleicht gern hört, ist ja auch ganz wichtig, auch im Strafrecht dann trägt er das vor, erzählt die Story, die irgendwie glaubwürdig erscheint dann, gut vorbereitet, wird sein Asylantrag anerkannt, ob nun zu Recht oder Unrecht, lassen wir das mal ganz hingestellt sein. Und bei anderen, die vielleicht sogar dann tatsächlich politisch Verfolgte sind dann, weil sie einfach sich nicht artikulieren können, weil ihre Anwälte nicht entsprechend qualifiziert sind, die werden dann abgelehnt dann. Weil richtig nachprüfen kann man sie in keinem Fall letztendlich dann. Und das sind natürlich Dinge, die unerträglich sind. Und da muss man eben andere Antworten finden, die eben den Umständen, den Menschen insgesamt gerecht werden. Und zwar sowohl denen, die hier einheimisch sind, die das Gefühl haben, natürlich nicht überfremdet zu werden, wie auch denen, die auf der Flucht vor schlimmen Verhältnissen sind.
Ein Zitat aus unseren Vorbesprechungen. Aktuell sind die Bürger Opfer der Bürokratie. Das ist mir auch sehr eindrücklich hängen geblieben. Möchten Sie dazu was sagen?
Ja, wir werden noch zu viel mehr Dinge was sagen, aber auch dazu. Und zwar im Sinne, dass die Bürokratie, der Staatsapparat, sieht die Bürger als Objekte. Mhm. Das sehen Sie schon, wenn diese Parteipolitiker sich hinstellen und sagen, die Bevölkerung. Mhm. Sehen Sie, in der Staatsordnung, die ich vertrete und die ich erarbeitet habe, da gibt es dann das Wort des Volk oder schon gar nicht Bevölkerung nicht mehr. Es gibt nur die Bürger. Mhm. Die Bürger sind Individuen, die Rechtsträger sind, die ihr Rechte haben. Mhm. Bevölkerung, Volk ist so etwas, was ich als Staat, als Objekt meiner Tätigkeit sehe. Mhm. Das kann es in einer modernen Zeit nicht mehr geben. Und so werden die Menschen auch behandelt. Nur immer danach gehend, was dem Staat als Selbstzweck angenehm ist, wie er damit umgehen muss dann, aber nicht, was den Menschen wichtig ist. Das ist nur in zweiter Linie. Mhm. Nur das Selbstzweck ist am Anfang. Und das ist damit gemeint. Wir kommen zu vielen Einzelfällen und Einzeldetails in den verschiedenen Bereichen, ob es Steuerrecht ist, ob es allgemeines Verwaltungsrecht ist, ob es Schulrecht ist. Zu vielen Bereichen kommen wir.
Genau. Auch nochmal zu dieser Bevormundung der Bürger. Es gibt ja viele Bewegungen. Wir haben uns zum Beispiel auch mal über Fridays for Future unterhalten. Und aktuell ist es so, wenn ein Bürger oder eine Gruppe von Bürgern etwas verändern will, dann rennen sie einfach manchmal mit dem Kopf gegen die Wand in unserem Rechtssystem. Kann man das so unterstreichen?
Ja, das kann man natürlich so sagen. Denn hängt auch damit zusammen, weil viele Bürger zwar das dumpfe Gefühl haben, da stimmt etwas nicht, aber nicht klar erkennen oder aussprechen, was notwendig ist. Wir brauchen eine zeitgemäße Staats- und Rechtsordnung, ganz einfach. Die Chance hat man 1990 vertan, denn was steht im Grundgesetz drinnen? Artikel 146 sinngemäß, dass dieses Grundgesetz außer Kraft tritt, wenn sich die Bürger oder das deutsche Volk eine Verfassung gibt dann. Diese Chance wäre 1990 gegeben gewesen, ist auch von einigen politischen Kräften verfolgt worden, aber nicht von der CDU, nicht von Herrn Kohl und auch nicht von der SPD. Und so hat man eigentlich weitergemacht, anstatt zu sagen, jetzt ist es Zeit, die Dinge neu zu regeln. Jetzt wird jedes alle 5 Jahre wird ein riesen Lobgesang auf das Grundgesetz runtergespielt. Wobei ich sage, 1949 war das in der Tat eine tolle Sache. Natürlich war man damals ausgehungert, war man froh, nicht von der Straße weg verhaftet zu werden oder erschossen zu werden oder ähnliches dann. Natürlich heutzutage ist man davor sicher. Aber die Menschen erwarten sich viel mehr heutzutage, auch von einem Rechtsstaat. Für einen Rechtsstaat ist es für mich, so wie ich ihn definiere, unerträglich, dass irgendwelche staatlichen und auch gerichtlichen Entscheidungen ohne Begründung sein können. Aber gerade beim Bundesverfassungsgericht zum Beispiel können Sie Begründungen bekommen, dann wird nicht zur Entscheidung angenommen. Ausahmen, damit hat sich. Der Bundesgerichtshof kann genauso entscheiden, dass er Ihnen nur einen Formalsatz hineinschreibt. Man hat alles geprüft, aber das Ergebnis war, steht nicht drinnen dann. Sie haben den Zugang zum Bundesfinanzhof zum Beispiel mit unmöglichen Verfahrenshindernissen bei Nichtzulassungsbeschwerden. Und solche Dinge müssen ausgemerzt werden einfach dann. Da muss eben die Rechtsordnung neu definiert werden, was rechtsstaatlich ist. Und nicht so, was hier gerade danach gerade nach Kassenlage möglich ist. Also sind Berufungen und solche Dinge, werden dann geregelt. In der Vergangenheit viele Bürgerrechte abgebaut worden. Man muss Kosten sparen. Das darf nicht interessieren. Es kommt nur darauf an, was für die Bürger und was für das Recht notwendig ist und nicht, was nach Kassenlage möglich ist.
So, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wer jetzt noch Fragen hat oder wem vielleicht der Kopf raucht, keine Sorge, wir werden in weiteren Interviews Sachen genauer erklären. Ich bezeichne mich selber immer spaßhaft als 0-815 Mitbürgerin. deshalb keine Sorge, in anderen Sendungen, wo ich etwas nicht verstehe, werde ich immer ganz genau nachhaken. Herr Notz ist auch immer sehr bereitwillig, Dinge zu erklären. Herr Notz, einige Ihrer Kernaussagen haben Sie schon auf ungewöhnliche Art und Weise veröffentlicht. Da möchten wir im nächsten Interview darauf zurückkommen. Ich darf nochmal solche Kernaussagen vorlesen. Ich habe hier ein bisschen mehr notiert, als ich es vorlesen möchte. Für welche entscheide ich mich? Die Bürger können jederzeit in das politische Geschehen eingreifen. Dies muss heutzutage Grundlage einer Staatsordnung sein, um von den Bürgern als Demokratie akzeptiert zu werden. Das ist für mich ein sehr schöner Satz gewesen. Und den finde ich auch spannend. Das alte Staatsdenken befindet sich weltweit in einer Sackgasse. Also, über Ihre bisherigen Veröffentlichungen oder die Veröffentlichungen reden wir beim nächsten Interview. Und dann gehen wir langsam auf die Staats- und Rechtsordnung zu, die in der wir aktuell leben und die, wie Sie sie verbessern oder verändern würden. Vielen Dank fürs Zuschauen und Herr Notz, ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch.